Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast und zwar zur letzten Folge in diesem Jahr. Ja, so schnell ist ein Jahr vergangen und wir hatten hier im Podcast, würde ich sagen, viele, viele Themen, die wir für den Arbeitsalltag gebraucht haben. Das ist in der heutigen Folge nicht anders. Heute sprechen wir über Omega-3 und Astaxanthin und was wir bei der Beratung dazu beachten müssen. Außerdem geht es um das, Achtung, viele Wörter mit T, TikTok-Trendprodukt Tylol Hot und darum, dass Bupropion schwere Hautreaktionen hervorrufen kann. Zum letzten Mal in diesem Jahr sage ich Hallo, ich bin Benedikt Richter und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's los. Ich werde nie vergessen, wie eine unserer FIPs in ihrem PJ sagte, boah, diese Beratung zu Nahrungsergänzungsmitteln nervt mich tierisch. Da habe ich dann lange drüber nachgedacht und ich kann es irgendwie verstehen. Es hat sich mittlerweile so ein regelrecht neuer Wissenschaftszweig, mal mehr, mal weniger seriös, rund um Nahrungsergänzungsmittel und ihre angeblichen Wirkungen aufgetan. Beispiel Magnesium. Da werden mittlerweile den verschiedenen Salzen verschiedene Wirkungen zugeschrieben. Das eine Magnesiumsalz ist für Kopfschmerzen gut, das andere für den Magen und so weiter. Da oft aussagekräftige Studien fehlen, gestaltet sich die Beratung für uns in der Apotheke schwierig. Aber andererseits ist die Apotheke vor Ort einer der wenigen Orte, an denen sich die PatientInnen auf unabhängige pharmazeutische Beratung verlassen können. Unsere Beratung zu Nahrungsergänzungsmitteln ist also sehr wichtig. Bei Omega-3-Präparaten existieren ebenfalls seit Jahrzehnten die verschiedensten Heilversprechen. Sie galten lange als Hoffnungsträger für die Herzgesundheit, doch seit dem Rote-Hand-Brief von 2023 sorgt ein neues Risikoprofil für Verunsicherung. Wir schauen daher mal, welche Dosierungen evidenzbasiert sind und wann die Einnahme zum Problem wird. Omega-3-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und sind für den menschlichen Organismus essentiell. Essentiell, habe ich mal gelernt, bedeutet, man muss sie essen. Also der Körper kann sie nicht selbst bilden. Die wichtigsten Vertreter sind die pflanzliche Alpha-Linolensäure, ALA, sowie die marinen langkettigen Fettsäuren Eicosapentaensäure, EPA, und Docosahexaensäure, DHA. Theoretisch kann unser Körper aus ALA, EPA und DHA herstellen. Das geschieht aber nur in sehr begrenztem Umfang. Zudem ist die Umwandlung variabel und liegt typischerweise im einstelligen Prozentbereich. Die Umwandlung zu EPA ist dabei deutlich höher als zu DHA, wobei die DHA-Bildung oft sehr gering ausfällt und bei Frauen besser funktioniert als bei Männern. EPA und DHA sind Bestandteile von Zellmembranen und dienen als Ausgangsstoffe für hormonähnliche Botenstoffe, die Eicosanoide. Diese beeinflussen Entzündungsreaktionen, Blutgerinnung und Gefäßfunktion. EPA wirkt vor allem auf metabolische und entzündliche Prozesse. Es konkurriert mit der Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure um dieselben Enzyme, wodurch weniger entzündungsfördernde Eicosanoide entstehen. Aus EPA werden Substanzen gebildet, die entzündungshemmend wirken und die Thrombozytenaggregation reduzieren. Diese Eigenschaften machen EPA besonders interessant für die Beeinflussung von Triglyceridwerten und Entzündungsprozessen. DHA wiederum spielt eine zentrale Rolle für die Struktur und Funktion von Nervenzellen. Sie ist entscheidend für die Signalübertragung zwischen Nervenzellen und die Fluidität von Zellmembranen. Während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren ist eine ausreichende DHA-Versorgung zudem für die neurologische Entwicklung besonders wichtig. Wenn ihr euch mal die Omega-3-Produkte in eurer Apotheke anschaut, dann werdet ihr sehen, dass die Packungen oft irgendwie nach Meer, Fischerei und irgendwie maritim aussehen. Das liegt am enthaltenen Fischöl. Denn das haben wir alle mal gelernt. Ein- bis zweimal wöchentlich sollte fettreicher Seefisch wie Lachs, Makrele, Hering oder Sardinen auf dem Speiseplan stehen, um sich mit EPA und DHA zu versorgen. Aber nicht nur Fischöl kommt in den Präparaten zum Einsatz. Auch Krillöl und Algenöl dienen als Lieferanten für Omega-3. Krillöl bietet durch seine Phospholipidstruktur möglicherweise Vorteile bei der Bioverfügbarkeit. Die Studienlage hierzu bleibt aber inkonsistent. Algenöl aus Mikroalgen stellt eine vegane Alternative dar. Da Fische ihre Omega-3-Fettsäuren ursprünglich aus Algen aufnehmen, lässt sich die Quelle auch direkt nutzen. Algenöl liefert EPA und DHA ohne den Umweg über den Fisch. Jetzt wissen wir, wo es herkommt. Schauen wir mal, welche der vielen Indikationen wissenschaftlich haltbar sind. Punkt 1. Die protektive Wirkung vor Herzkrankheiten. Lange beruhte die Empfehlung für Omega-3-Fettsäuren auf Beobachtungsstudien, die auf einen Zusammenhang zwischen Fischkonsum und geringeren Herzerkrankungsraten hindeuteten. Große, randomisierte, kontrollierte Studien konnten diese Hoffnung jedoch nicht bestätigen. Ein umfassender Cochrane Review, der Daten von mehr als 100.000 Teilnehmern ausgewertet hat, kommt zum Ergebnis, die Einnahme von EPA- und DHA-Supplementen zeigt kaum oder keine Wirkung auf die Gesamtsterblichkeit, kardiovaskuläre Ereignisse oder koronare Todesfälle. Die Europäische Arzneimittelagentur zog daraus 2019 Konsequenzen und strich die Indikation zur Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt für Omega-3-Präparate mit einer Einnahme von 1 Gramm EPA plus DHA täglich. Punkt 2. Schutz vor Demenz, Depression und Ähnlichem. Auch hier liefern randomisierte Studien keine Evidenz. Bei Depressionen zeigt die aktuelle Datenlage allenfalls minimale Wirkungen, die klinisch nicht bedeutsam sind. Die Hoffnung, DHA könnte kognitive Funktionen im Alter erhalten, erfüllte sich in Interventionsstudien nicht. Ebenfalls inkonsistent ist die Evidenzlage für den Einsatz bei rheumatoider Arthritis und entzündlichen Darmerkrankungen. Punkt 3. Frühgeburten. In der Schwangerschaft zeigt sich eine klare Evidenz für den Nutzen von Omega-3-Fettsäuren. Eine Cochrane-Analyse von 70 randomisierten kontrollierten Studien mit ca. 20.000 Schwangeren zeigt, die Supplementation mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren reduzierte das Risiko für Frühgeburten vor der 37. Woche um 11%, für sehr frühe Frühgeburten vor der 34. Woche um bis zu 42%. Auch das Risiko für ein niedriges Geburtsgewicht verminderte sich um etwa 10%. In den Studien zur Frühgeburtsprävention kamen typischerweise Tagesdosen von 500 bis 1000 Milligramm EPA plus DHA mit einem Anteil von mindestens 500 Milligramm zum Einsatz. Diese Dosis wurde im Cochrane Review identifiziert. Laut den meisten Studien zeigte sich ein Nutzen, wenn die Supplementation rund um den Beginn des zweiten Trimesters, zum Beispiel ab der 12. Schwangerschaftswoche, begonnen wurde. Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für Schwangere und Stillende liegt bei mindestens 200 Milligramm DHA täglich, was durch einen regelmäßigen Verzehr von fettreichem Seefisch oder durch Supplementation bei Fischverzicht erreicht wird. Punkt 4. Die Senkung erhöhter Triglyceridwerte. Das ist tatsächlich der am besten belegte Effekt von hochdosierten Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren hemmen die Bildung triglyceridreicher Fettverbindungen in der Leber und fördern deren Abbau. Bei mäßig erhöhten Triglyceridwerten kann manchmal sogar eine Monotherapie ausreichen, während PatientInnen mit stark erhöhten Werten meist zusätzliche Medikamente wie Statine benötigen. Therapeutische Dosierungen bei Hypertriglyceridämie liegen zwischen 2 und 4 Gramm täglich. Mit Mengen von 2 bis 4 Gramm täglich können erhöhte Werte um etwa 20-40% gesenkt werden. 4 Gramm pro Tag liefern sogar häufig über 30% Reduktion, insbesondere bei ausgeprägter Hypertriglyceridämie. Solche Dosen sind aber nur als apothekenpflichtige oder verschreibungspflichtige Arzneimittel erhältlich, die einer spezifischen Indikation bedürfen und ärztlich überwacht werden sollten. DHA-haltige Präparate können potenziell das LDL-Cholesterin leicht erhöhen, weshalb EPA-betonte Formulierungen vorzuziehen sind. Basierend auf der aktuellen Evidenzlage profitieren also folgende Gruppen von einer Omega-3-Supplementation: Schwangere und Stillende, besonders bei geringem Fischkonsum, und PatientInnen mit Hypertriglyceridämie unter ärztlicher Überwachung. Sinnvoll kann die Supplementation für Personen sein, die keinen oder sehr selten Fisch essen, zur Aufrechterhaltung normaler physiologischer Funktion und Menschen, die vegan oder vegetarisch leben. In der Apotheke sollten PTA in der Beratung zu Omega-3-Fettsäurepräparaten die PatientInnen auch auf Interaktionen und Nebenwirkungen hinweisen. So warnte der schon erwähnte Rote Handbrief in 2023 vor einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern bei PatientInnen mit kardiovaskulären Erkrankungen oder entsprechenden Risikofaktoren, wenn diese hochdosierte Omega-3-Präparate einnehmen. Daher sollten diese einer Supplementation nur nach ärztlicher Rücksprache beginnen. Auch bei der Kombination mit oralen Antikoagulantien oder Thrombozytenaggregationshemmern sollte man wachsam sein, ebenso bei Hämophilie. Dosierungen über 2 Gramm täglich können die Blutungszeit verlängern. Eine Nutzen-Risiko-Abwägung und engmaschige Gerinnungskontrolle sind bei solchen Konstellationen sinnvoll. Also was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Omega-3 kein Allheilmittel ist und einigen Personen sogar von der zusätzlichen Einnahme abgeraten werden muss. Für bestimmte Gruppen von Menschen ist es aber eine sinnvolle Nahrungsergänzung, zu der wir in der Apotheke natürlich gern beraten. Und da wir gerade so schön dabei sind, schieben wir doch gleich noch ein gehyptes Nahrungsergänzungsmittel hinterher, Astaxanthin. Ein Farbstoff, dem ebenfalls viele Wirkungen nachgesagt werden. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Astaxanthin ist ein rosarotes Pigment aus der Gruppe der Carotinoide. verwandt mit Lutein, Zeaxanthin und Beta-Carotin. Es wird vor allem aus einer bestimmten Mikroalge gewonnen, von der sich übrigens auch Lachs, Krill und Garnelen ernähren und so ihre typische Fleischfärbung erhalten. Geringere Mengen finden sich zudem in Hefen und Bakterien. In Nahrungsergänzungsmitteln wird es oft mit einer Schutzwirkung für Haut, Auge und Gehirn in Verbindung gebracht. Chemisch betrachtet ist Astaxanthin durch ein langes Doppelbindungssystem und wasserliebende Endgruppen charakterisiert. Das soll ein effektives Abfangen freier Radikale, sogar aggressiver Sauerstoffformen, die vor allem bei UV-Licht entstehen, ermöglichen und die stark antioxidative Wirkung erklären. Außerdem kann sich Astaxanthin in die Zellmembran einlagern. Die Endgruppen liegen an der Membranoberfläche. Der fettliebende Mittelteil steckt im Innern und so stabilisiert das Molekül die Membran von innen und außen und könnte sie vor oxidativen Schäden schützen. Tiermodelle geben Hinweise, dass Astaxanthin dank seiner Fettlöslichkeit die Blut-Hirn- und die Blut-Retina-Schranke passiert und so potenziell das Nervensystem und die Netzhaut schützt. Erste Studien deuten zudem auf positive kognitive Effekte hinsichtlich Aufmerksamkeit und Gedächtnis bei älteren Erwachsenen hin. Belastbare Langzeitstudien fehlen aber, sodass seine Wirksamkeit bei schweren, das Nervensystem zerstörenden Erkrankungen nicht gesichert ist. In Labor- und Tierstudien zeigte Astaxanthin eine entzündungshemmende Wirkung. Es beeinflusst mehrere Signalwege, die an Entzündungsprozessen beteiligt sind, senkt die Bildung wichtiger entzündungsfördernder Botenstoffe wie TNF-alpha und Interleukin-6 und hemmt Enzyme, die Entzündungsmediatoren wie Prostaglandine bilden. In einer kleinen Studie bei akuter Lungenentzündung senkte eine Zusatzgabe von Astaxanthin Entzündungsmarker stärker und verbesserte die Schweregradbewertung. Zellexperimente an erkrankten Zellen wie bestimmten Krebszellen zeigten, dass Astaxanthin den programmierten Zelltod auslösen kann, indem es Signale der Mitochondrien aktiviert. Also, obwohl es jetzt viele Labor- und Tierversuche gibt, sind die Ergebnisse nicht direkt auf den Menschen übertragbar. Die Datenlage bei Menschen ist noch dünn. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, prüfte 15 gesundheitsbezogene Werbeaussagen zu Astaxanthin, sogenannte Health Claims, und noch konnte keine wissenschaftlich ausreichend belegt werden. Wenn auf entsprechenden Produkten doch Health Claims zu finden sind, dann liegt das daran, dass sich viele Hersteller hier eines alten Tricks bedienen. Einfach noch ein paar andere Vitamine oder Spurenelemente ins Produkt packen und deren Health Claims verwenden. Der menschliche Körper hat keinen grundsätzlichen Bedarf an Astaxanthin. Die akzeptable tägliche Aufnahmemenge für Menschen, die von der EFSA festgelegt wurde, liegt bei 0,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Als sichere Dosierung gilt für Personen ab 14 Jahren eine Menge bis 8 Milligramm pro Tag. Für Kinder unter 3 Jahren, in der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine Einnahme von Astaxanthin dagegen nicht empfohlen. Besonders bei hohen Dosierungen können leicht orange Verfärbungen der Haut bzw. des Stuhls oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Vorsicht ist geboten bei Krustentierallergien. Produkte aus Krebstieren sollten da gemieden werden. Während einer Chemo- oder Strahlentherapie könnte Astaxanthin eventuell die Wirksamkeit der Therapie, die ja gezielte Zellschäden verursachen soll, verringern. Synthetisch hergestellt ist es generell nur als Futtermittel zugelassen. Das Wechselwirkungspotenzial ist bisher wenig untersucht, allerdings wurde ein theoretischer Einfluss auf ZYP450 beobachtet, wodurch der Abbau einiger Arzneimittel beeinflusst werden könnte. Ärztliche Rücksprache ist grundsätzlich empfohlen. Die offizielle Empfehlung lautet also wie so oft, ausgewogen und gesund ernähren. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Wundermittel und haben durchaus Interaktionen und Nebenwirkungen, vor allem bei Überdosierung. Ich finde, nach 13 Jahren, die ich jetzt in der Apotheke vor Ort arbeite, kann ich sagen, dass sich die Beratung sehr verändert hat. Das Internet hat sich als starker Konkurrent entpuppt, finde ich. Und ich meine da jetzt nicht bezüglich Online-Versendern, sondern bei der Beratung. Viele unserer KundInnen kommen mit dem Handy in der Hand zu uns und haben sich schon online eine Diagnose geholt oder eine Produktempfehlung. Und erfahrungsgemäß kann ich als PTA meist sehr viel besser und individueller beraten als das Internet. Vor allem das Thema Erkältung ist eine Art Königsdisziplin für PTA, finde ich. Während sich die Hersteller von Erkältungspräparaten gegenseitig darin übertreffen zu betonen, wie schnell man mit ihrem Produkt wieder fit wird, bin ich dann als PTA damit beschäftigt, Symptome beim Patienten zu erfragen und Interaktionen zu checken. Tylol Hot ist so ein vielversprechendes Erkältungspräparat. Wir hatten ja vor ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen, aber zur Erkältungszeit ist es jetzt wieder da und wird auf Social Media angepriesen. In zahlreichen Videos wird Thylol Hot als türkisches Zaubermittel dargestellt. Dank des Arzneimittels würde man in kurzer Zeit auch bei einer Erkältung wieder überdurchschnittlich leistungsfähig werden. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Und tatsächlich ist da gar keine Magie enthalten, Überraschung, sondern Wirkstoffe, die wir aus den anderen gefühlt 20.000 Erkältungsmitteln schon kennen. Paracetamol 500 Milligramm, Pseudoephedrinhydrochlorid 60 Milligramm und Chlorphenaminmaleat 4 Milligramm. Zur Anwendung sollen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren den Inhalt eines Beutels in 160 Milliliter warmem Wasser auflösen und trinken. Nach 6 Stunden kann eine erneute Gabe erfolgen. Die Tageshöchstdosis von 4 Beuteln darf dabei nicht überschritten werden. Erhältlich ist das Arzneimittel unter anderem in der Türkei, aber auch im Internet kann es bei verschiedenen ausländischen Anbietern erworben werden. Also, der ganz große Wurf ist es nicht, das sehen wir auf einen Blick, aber warum wird es jetzt so gehypt? Paracetamol ist in vielen Erkältungsmitteln enthalten, wirkt allergetisch und antipyretisch und im Gegensatz zu NSAIR wie ASS und Ibuprofen müssen wir hier keine gastrointestinalen Nebenwirkungen fürchten. Bei lebergesunden Erwachsenen beträgt die Einzeldosis für den Wirkstoff 500 Milligramm bis 1000 Milligramm, Tageshöchstdosis liegt bei 4000 Milligramm. Pseudoephedrin ist außerdem drin, wirkt als indirektes Sympathomimetikum und stimuliert die Freisetzung von Noradrenalin. Dieser Botenstoff sorgt als Agonist an Alpha- und Beta-Rezeptoren für eine Gefäßverengung. Dadurch kommt es zu einer Abschwellung der Schleimhaut in Nase und Nebenhöhlen. Die übliche Einzeldosis liegt zwischen 30 Milligramm und 60 Milligramm. Innerhalb von 24 Stunden sollten nicht mehr als 240 Milligramm Pseudoephedrin aufgenommen werden. Aber ein Wort zur Vorsicht. Der gefäßverengende Effekt kann zu einem erhöhten Blutdruck und auch zu Koronarspasmen, also zu einer Verkrampfung der Blutgefäße am Herz führen. Diese schwerwiegenden kardiovaskulären Nebenwirkungen können bereits nach einmaliger Einnahme auftreten. Arzneimittel mit Pseudoephedrin sollten daher bei Herz-Kreislauf-PatientInnen nur nach ärztlicher Rücksprache eingesetzt werden. Als dritter Wirkstoff ist in Thylol Hot noch Chlorphenaminmaleat enthalten, ein Antihistaminikum. Auch dieser Wirkstoff trägt zur Abschwellung der Schleimhaut bei. Die Substanz zählt zu den H1-Antihistaminika der ersten Generation. Es ist also ZNS-gängig und hat eine deutlich sedierende Wirkung. Tagsüber eher unpraktisch. Dieser Effekt wird in Erkältungsmitteln ausgenutzt, um den Schlaf in der Nacht zu verbessern. Die Höchstdosis an Chlorphenaminmaleat in Erkältungsmitteln liegt bei 15 Milligramm. Fasst man das jetzt mal zusammen, können wir sagen, für gesunde Erwachsene ist die Einnahme von Thylol Hot in therapeutischer Dosis zwar möglich, dabei sollten jedoch wichtige Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden. Bei der Abgabe von Kombinationspräparaten in der Apotheke werden die PatientInnen darauf hingewiesen, dass keine weiteren Medikamente mit Paracetamol oder anderen Analgetika mehr eingenommen werden dürfen. Und das muss man jetzt sagen, dieser wichtige Beratungshinweis entfällt natürlich, weil Thylol Hot in deutschen Apotheken nicht erhältlich ist. Weiterhin muss auch immer gesagt werden, dass abschwellende Nasensprays nicht gleichzeitig eingesetzt werden sollten, weil die ebenfalls vasokonstriktorische Substanzen enthalten und die Nebenwirkung auf das Herz-Kreislauf-System verstärken können. Auch der sedierende Effekt von Chlorphenamin ist sicherlich nicht jedem Anwender bewusst. In Kombination mit Alkohol oder anderen Beruhigungsmitteln kann dieser Effekt auf unberechenbare Weise verstärkt werden. Und als weiteres Problem verleiten die Videos auf TikTok zu einem unkritischen Konsum, denn das Präparat wird als vermeintlich harmloses Heißgetränk angepriesen. Eine besondere Wirkung ist von Thylol Hot sicherlich nicht zu erwarten. Jede Erkältung verläuft individuell und es sollten grundsätzlich nur die Symptome medikamentös behandelt werden, die auch tatsächlich auftreten. Ich sage zu meinen KundInnen dann immer, ihr Körper braucht seine Energie, um gesund zu werden und nicht um drei völlig unnötige Arzneistoffe zu verstoffwechseln. In der Regel ist das ganz einleuchtend. So, für unser letztes Thema heute gehen wir mal noch in den RX-Bereich. Bupropion kann schwere Hautreaktionen hervorrufen. Der Wirkstoff wird zur Behandlung von Depressionen und zur Unterstützung bei der Raucherentwöhnung genutzt. Neue europäische Sicherheitsdaten zeigen jedoch, dass unter der Therapie schwere Hautreaktionen auftreten können. Diese Reaktionen sind selten, können aber schnell lebensbedrohlich werden. Deshalb werden die Fach- und Gebrauchsinformationen aller Präparate in der EU ergänzt und um deutlichere Warnhinweise erweitert. Zu den beobachteten Hautreaktionen zählt das Stevens-Johnson-Syndrom. Es beginnt häufig mit unspezifischen Beschwerden wie Fieber oder Müdigkeit und führt dann zu schmerzhaften Veränderungen an Haut und Schleimhäuten. In besonders schweren Fällen kann sich daraus eine toxische epidermale Nekrolyse entwickeln. Dabei löst sich die oberste Hautschicht ab, weil die Hautzellen vorher abgestorben sind. Die Haut wirkt dann wie verbrannt und kann großflächig abblättern. Das ist für den Körper sehr belastend und muss sofort im Krankenhaus behandelt werden. Auch die akute generalisierte exanthematische Pustulose wurde beschrieben. Dabei entsteht ein plötzlich einsetzender, stark geröteter Hautausschlag mit vielen kleinen Pusteln, begleitet von Fieber und ausgeprägtem Krankheitsgefühl. Besonders wichtig ist das sogenannte Dress-Syndrom, eine ausgeprägte allergische Reaktion des gesamten Körpers. Dress zeigt sich durch einen weit verbreiteten Ausschlag, hohes Fieber und geschwollene Lymphknoten. Oft sind auch innere Organe wie die Leber oder die Nieren betroffen. Typisch ist außerdem eine erhöhte Anzahl bestimmter weißer Blutkörperchen, der Eosinophilen. Da Dress erst Wochen nach Therapiebeginn auftreten kann, ist es für PatientInnen besonders schwer zu erkennen. Alle genannten Reaktionen gelten als medizinische Notfälle. Sobald sich erste Hinweise auf eine schwere Hautreaktion zeigen, muss Bupropion sofort abgesetzt werden. PatientInnen sollten in diesem Moment nicht abwarten, sondern umgehend ärztliche Hilfe suchen. Besonders kritisch ist die Situation, wenn sich Blasen bilden, die Haut sich löst, hohes Fieber entsteht oder der Ausschlag sich rasch verschlechtert. Wenn eine schwere Reaktion bestätigt wurde, dann darf Bupropion künftig nicht mehr angewendet werden. Eine erneute Einnahme könnte lebensgefährlich sein. Die Anpassungen der Produktinformationen sind das Ergebnis eines europäischen Sicherheitsverfahrens. Mehrere gemeldete Fälle schwerer Hautreaktionen führten dazu, dass die EMA die Datenlage neu bewertete. Die EU-Mitgliedstaaten stimmten der Empfehlung zu, die Warnhinweise in Fach- und Gebrauchsinformationen zu erweitern. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte setzt diese Entscheidung jetzt auf nationaler Ebene um. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich danke euch mal wieder sehr fürs Zuhören, denn würdet ihr nicht zuhören, dann könnte ich diesen Podcast gar nicht machen. Daher vielen Dank für eure Treue und auch eure netten Nachrichten, die mich dann und wann erreichen, in denen ihr zum Beispiel erzählt, dass ihr den Podcast hört, um euch auf Prüfungen vorzubereiten oder um in eurem Babyjahr auf dem neuesten Stand zu bleiben oder einfach, um auf den Apothekenalltag vorbereitet zu sein. Das macht mir große Freude, sowas zu hören oder zu lesen. Und an der Stelle auch ein großes Danke an die Menschen, ohne die es diesen Podcast überhaupt nicht geben würde, nämlich das Team von ptaheute.de, Conny, Viola, Melissa und Amra, die darauf achten, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle, die meine Aufnahmen schneiden, damit ihr nicht hört, wie ich über Wörter wie Eosinophile stolpere und die euch die Folgen auf den gängigen Plattformen hochladen. Ja, das nächste Jahr wird viele Überraschungen für uns parat haben. Die Apothekenwelt wird sich wieder mal neu orientieren müssen. Wir werden auf Änderungen reagieren müssen, mit gesetzlichen Vorgaben umgehen müssen. Was aber bleibt, ist, dass ihr alle einen fantastischen Job in der Apotheke macht. Ihr stellt Rezepturen her, ihr beratet jeden, der zu euch kommt, ihr checkt Wechselwirkungen, ihr haltet Rücksprache mit ÄrztInnen. Alles, um eure PatientInnen und KundInnen gut und sicher zu versorgen. Und dafür verdient ihr alle ein Danke und großen Respekt. Unser Job ist wichtig, lasst euch nichts anderes einreden. Für die kommende Zeit wünsche ich euch schöne Feiertage und hoffe, dass ihr ein wenig zur Ruhe kommen könnt. Egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, genießt die freien Tage mit euren Liebsten oder allein. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Jahr auch wieder hier dabei seid. Am 5. Januar 2026 bin ich wieder da. Ich sag danke für schöne Montage im Jahr 2025 und zum letzten Mal für dieses Jahr. Gehabt euch wohl.